Die Grafiken, die im Gespräch erwähnt werden, können Sie auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes.
Einfach um eine Zahl zu nennen, die Aktie schoss ja nach oben, hat den Orbit nicht ganz erreicht, wurde dann auch wieder von der Schwerkraft eingeholt. Aber wir hatten zwischenzeitlich eine Börsenbewertung von 2,7 Billionen. Das war exakt so viel wie Microsoft, die 130 Milliarden verdienen, während SpaceX nach wie vor, und das wird sich wahrscheinlich nicht so schnell ändern, defizitär oder bestenfalls leicht profitabel ist. Also eine extreme Wette auf die Zukunft. Und ich glaube, das ist ein Symptom für diesen fiebrigen Spekulationsrausch, den wir momentan in der ganzen Welt haben. Ich glaube, die Kernfrage, die man vielleicht noch eine Stufe davor setzen muss, vor die Investition, ist, was bringt mir die KI überhaupt? Weil die Ableitung ist dann, wie viel investiere ich dort? Und beim Nutzen, das ist vielleicht der interessanteste Punkt, wird jetzt versucht auszuloten, wie viel die Leute, also die Leute, die jetzt hier zusehen oder zuhören, persönlich privat zahlen werden. Das wird nicht so viel sein, um diese Investitionen, die du ansprachst, überhaupt rechtfertigen zu können. Also geht es um die Firmen, ja, und welchen Nutzen kann KI für die Firmen bieten? Und was man allenthalben hört, ist dann, ja, das ist, machen wir ganz einfach, weltweit gibt es 60 Billionen, also deutsche Billionen Arbeitskosten, 15% davon ist 9 Billionen und ein Teil davon wird in KI investiert. Da haben wir die paar Billionen, die wir brauchen, damit sich der ganze Kram lohnt. Das ist viel zu kurz gesprungen. Es sind eben diese drei Ebenen, säkularer Trend, KI ist gesetzt und vermutlich wird da noch viel mehr passieren, als wir heute erwarten. Der zweite Trend ist der Investitionsboom, den man sehr schön sieht, wenn man sich die Investitionsgrößen, ich glaube, wir haben da einen Chart vorbereitet, die Investitionsgrößen anschaut, die Volumina, die Hyperscaler, die sogenannten Hyperscaler, also die ganz großen Datencenter-Betreiber, Firmen, die wir alle kennen, Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon, und jetzt hat sich als fünftes Rad am Wagen Oracle noch dazugesellt, was die investieren wollen in den nächsten Jahren. Man sieht bei den Prognosen schon, dass ab 2028 die Billion erreicht ist und dann geht der Markt davon aus, oder es wird sozusagen impliziert, dass das so bleibt. Da kommt nichts, geht nichts mehr nach unten. Dieser Level von einer Billion wird gehalten. Und interessant ist, wie sehr man sich dort verschätzt hat.
Ein wirklich denkwürdiges Quartal liegt hinter uns, auch eines, das Entwicklungen gebracht hat, die tatsächlich wirklich vom 30. März bis zum 30. Juni anhielten, Entwicklungen rund um die künstliche Intelligenz. Und deswegen haben wir heute, hätte ich fast gesagt, eine Art KI-Special. Lieber Bert, dein Quartalsbericht befasst sich ausschließlich mit diesem einen Thema. Kein Gold, keine Währungen, keine Zinsen, KI pur. Und du hast ihn genannt AI, Live and Let Die. Warum?
Ja, das bot sich irgendwie an. Man muss es leider in Englisch formulieren, damit sich das reimt. Und du hast ja gerade schon angesprochen, das ist eigentlich das Kernthema, was uns alle beschäftigt. Und zwar weit über den eigentlichen Bereich der Kapitalmärkte hinaus. Und selbst an den Kapitalmärkten gibt es wenige Aktien, wenige Titel, die nicht unmittelbar oder zumindest mittelbar von dem Thema KI betroffen sind. Und das, es ist so ein bisschen Sterben oder Leben lassen à la James Bond. Und insofern ist es eigentlich das absolute Metathema mit all den möglichen Auswirkungen, die auf die wir gleich ja noch kurz zu sprechen kommen.
Du sprichst direkt am Anfang von einem fiebrigen Rausch, der die Finanzwelt erfasst wird. Erklär mal so ein bisschen, was du mit fiebrigem Rausch meinst.
Ja, das ging mir so zwei Wochen vor Ulti schon durch den Kopf im Kontext der SpaceX-Geschichte. Und im Grunde genommen ist es so, dass Bitcoin war gestern, könnte man sagen, die Magnificent Seven sind viel zu langweilig und teilweise auch zu stabil. Da ist nicht genug Musik drin. Software ist passé. Ist so ein bisschen das Marktnarrativ und dann alles andere sowieso zu langweilig. Das zeigt diese aufgeladene Stimmung, die wir momentan haben. Und dann kam eben die SpaceX-Emission und die ganze Welt war in einem Spekulationsrausch. Und da lag das nahe, das vielleicht mal so ein bisschen auch etwas romanhafter zu beschreiben. Und stellvertretend auch ein Portfolio-Manager, der so schön sagte, warum er bei SpaceX dabei ist, you never lose money with Elon, ja, Elon Musk. Und ich habe mir dann überlegt, vielleicht werden wir in 10 Jahren zurückgucken auf die Zeit heute, auf die vergangenen Wochen und vielleicht auch noch auf die zukünftigen Wochen sagen, das war eigentlich doch auch ein typisches Indiz dafür, dass die Geschichte damals, der Investmentboom, der Börsenboom im Prinzip außer Rand und Band geraten ist. Und das hätte eigentlich jeder sehen müssen. Nicht? Im Nachhinein wird man wahrscheinlich so argumentieren. Und einfach um eine Zahl zu nennen, die Aktie schoss ja nach oben, hat den Orbit nicht ganz erreicht, wurde dann auch wieder von der Schwerkraft eingeholt. Aber wir hatten zwischenzeitlich eine Börsenbewertung von 2,7 Billionen. Das war exakt so viel wie Microsoft, die 130 Milliarden verdienen, während SpaceX nach wie vor, und das wird sich wahrscheinlich nicht so schnell ändern, defizitär oder bestenfalls leicht profitabel ist. Also eine extreme Wette auf die Zukunft. Und ich glaube, das ist ein Symptom für diesen fiebrigen Spekulationsrausch, den wir momentan in der ganzen Welt haben.
Du hast die Magnificent Seven angesprochen, die jetzt übrigens im zweiten Quartal sogar im Schnitt etwa 7-8% verloren haben. Vielleicht ist das auch naheliegend, denn der ganze Rausch, den du da beschreibst, der speist sich ja vor allem jetzt, zumindest in den letzten Wochen und Monaten, durch die Fantasie rund um den Ausbau von Rechenkapazität. Da werden riesige Summen in die Hand genommen, viel höhere, als wir das noch vor einem Jahr gedacht haben oder als das selbst die Unternehmen, die dieses Geld jetzt in die Hand nehmen, vor einem Jahr noch gedacht hätten.
Ja, aber ich glaube, die Kernfrage, die man vielleicht noch eine Stufe davor setzen muss, vor die Investition, ist, was bringt mir die KI überhaupt? Weil die Ableitung ist dann, wie viel investiere ich dort? Und beim Nutzen, das ist vielleicht der interessanteste Punkt, wird jetzt versucht auszuloten, wie viel die Leute, also die Leute, die jetzt hier zusehen oder zuhören, persönlich privat zahlen werden. Das wird nicht so viel sein, um diese Investitionen, die du ansprachst, überhaupt rechtfertigen zu können. Also geht es um die Firmen, ja, und welchen Nutzen kann KI für die Firmen bieten? Und was man allenthalben hört, ist dann, ja, das ist, machen wir ganz einfach, weltweit gibt es 60 Billionen, also deutsche Billionen Arbeitskosten, 15% davon ist 9 Billionen und ein Teil davon wird in KI investiert. Da haben wir die paar Billionen, die wir brauchen, damit sich der ganze Kram lohnt. Das ist viel zu kurz gesprungen. Und interessanterweise ist es so ein Totschlagargument, wenn irgendeiner sagt, rechnet sich das irgendwann mal, dann kommt man damit und sagt, ja, das sind Personaleinsparungen, damit ist das Thema durch. Ich glaube aber, das ist auch das, was wir momentan sehen, dass zum einen auf der Personalfront gar nicht so viel passiert, teilweise eher im Gegenteil. Nicht gestern berichtet ein Tour de France-Team, dass sie KI einsetzen und suchen aber jetzt noch weitere Experten, Datenanalytiker und Programmierer, die das implementieren. Daran kann man schon erkennen, das ist nicht so ein Selbstläufer. Und die eigentliche Idee, also die Hoffnung, wenn man so will, der KI-Branche setzt ja darauf, dass du diese Agenten als neuen Kollegen hast, nicht? Da kommt der Kollege Agent, der arbeitet 7 Tage die Woche, 24 Stunden rund um die Uhr und der hat auch keine großen Ansprüche und der ersetzt dann die Mitarbeiter. So ist das gängige Narrativ. Das kann sein, dass das kommt, aber das wird sehr viel länger dauern. Und wenn dann, das ist interessant, wenn man sich mal überlegt, welche Effizienz- oder Produktivitätsgewinne überhaupt möglich sind. Da werden also jede Menge Studien fliegen durch den Raum, 30% bessere Effizienz, 50 und 70. Nur man muss sich überlegen, wenn du einen Brief in 5 Minuten schreibst, einen Geschäftsbrief als Beispiel, statt in 50, 10-mal so schnell, bist du 10-mal so effizient, aber nicht so produktiv, es sei denn, du sitzt im Schreibbüro, nicht? Weil du machst dann was anderes mit den 45 gewonnenen Minuten, aber du hast keinen 10-mal so hohen Output.
Effizienz ist nicht gleich höhere Produktivität.
Das ist der Punkt. Also als die Nähmaschine erfunden wurde, konntest du in einer Stunde so viel machen wie früher in 15 Stunden. Also du hast einen dramatischen Produktivitätsfortschritt gehabt, mehr Output. Und das sehe ich hier nicht. Und das ist ehrlich gesagt extrem vage, wie viel dann wirklich an Produktivität unterm Strich übrig bleibt. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, was ich da mit der Zeitachse ansprach, das wird alles kommen. Ich glaube, dass der, die KI als solches viel mehr ist als ein normaler Trend. Wir werden analog zum Internet sehen, dass sich viel mehr Möglichkeiten daraus ergeben, als wir das heute vielleicht erwarten. So wie damals auch. Da kamen Dinge, von denen ahnte man noch gar nicht, dass 10, 15 Jahre später Social Media kommen würde und all die Sachen. Aber es wird brauchen, es wird Zeit brauchen, weil die Firmen müssen das ja irgendwie integrieren. Und es gibt eben auch weltweit zig hunderte Millionen Staatsangestellte, Behörden, wo die Effizienz ohnehin nicht den zentralen Raum einnimmt wie in der Privatwirtschaft, wo die Leute auch gar nicht kündbar sind. Das heißt, die Idee, dass da mal eben weltweit 15% Personal eingespart werden kann, 30-40% White-Collar-Jobs, deswegen bin ich heute leicht blau, sicher ist sicher. Die Handwerker sind, wie gesagt, davon natürlich nicht, zumindest unmittelbar betroffen. Und diese Idee ist, glaube ich, etwas voreilig, etwas optimistisch oder viel zu früh auf der Zeitachse angesiedelt. Das wird länger brauchen.
Das heißt, was du sagst, ist, wir müssen unterscheiden. Da gibt es einmal KI als Technologie. Da würdest du sagen, das ist etwas, das ist gekommen, um zu bleiben und sicherlich kein Boom. Aber dann unterscheidest du zwischen Investmentboom einerseits und Börsenboom andererseits. Arbeite die zwei Entwicklungen vielleicht nochmal.
Ja, das sind eben diese drei Ebenen. Säkularer Trend, KI ist gesetzt und vermutlich wird da noch viel mehr passieren, als wir heute erwarten. Der zweite Trend ist der Investitionsboom, den man sehr schön sieht, wenn man sich die Investitionsgrößen, ich glaube, wir haben da einen Chart auch vorbereitet, die Investitionsgrößen anschaut, die Volumina, die Hyperscaler, die sogenannten Hyperscaler, also die ganz großen Datencenter-Betreiber, Firmen, die wir alle kennen, Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon und jetzt hat sich als fünftes Rad am Wagen Oracle noch dazugesellt, was die investieren wollen in den nächsten Jahren. Man sieht bei den Prognosen schon, dass ab 2028 die Billion erreicht ist und dann geht der Markt davon aus oder es wird sozusagen impliziert, dass das so bleibt. Da kommt nichts, geht nichts mehr nach unten. Dieser Level von einer Billion wird gehalten. Und interessant ist, wie sehr man sich dort verschätzt hat. Und wir haben auch nochmal hier die Balken, wo man sehen kann, was die Schätzungen von 9 Monaten waren und wie viel dramatisch niedriger die waren als heute.
Also wenn wir von Schätzungen sprechen, hier müssen wir auch sagen, das sind auch natürlich Schätzungen, die sich aus den Prognosen der Unternehmen selbst ableiten.
Genau.
Es geht also gar nicht so sehr darum, ob wir oder wer auch immer diese Zahlen unterschätzt hat. Ich würde sagen, die haben die Unternehmen möglicherweise selbst unterschätzt.
Und das ist das Bezeichnende. Mark Zuckerberg von Meta hat es ja auf den Punkt gebracht. Lieber zu viel als nicht dabei sein. Zu viel investieren ist nicht so schlimm. Dann hören wir eben mal wieder auf. Das heißt, die Balken, die Investitionen, die sich derart stark nach oben bewegt haben, haben natürlich auch das Risiko, diese Fehleinschätzung. Also man hat es massiv unterschätzt. Es kommt fast doppelt so viel wie erwartet, dass sich das auch mal wieder umkehrt. Und es gibt ja schon erste Anzeichen dafür, dass die Erlöse, die Unternehmen damit erzielen können, möglicherweise sich dauerhaft nicht so stark entwickeln, wie das bisher gedacht ist. Und das Thema Investitionsboom immer garantiert läuft so, wenn du so einen Trend hast, egal ob das Internet war oder die Eisenbahn in 1840er in England, 1850er Jahren in den USA, da wird investiert, bis der Arzt kommt. Und die Investitionen antizipieren sozusagen all die tollen Dinge in der Zukunft. Die überschießen dann irgendwann und es kühlt sich dann auch wieder ab, aber bleibt nicht auf diesem hohen Niveau, wie man jetzt allgemein so ein bisschen unterstellt, sondern die fallen auch wieder. Die Börse legt noch einen drauf. Die antizipiert diesen Investitionsboom erst zu spät. Das haben wir jetzt gesehen, bis Ende letzten Jahres eigentlich gar nicht so richtig. Dann immer stärker und dann zu viel. Also dann wird es nach oben überzeichnet. Genau das Gleiche ist passiert zur Internetblase und ich erinnere noch exakt die Zeit 1899, als es dann immer doller wurde und die Börse ist sozusagen die dreifach gehebelte Spekulation auf den relativ kontinuierlich laufenden Trend, wobei KI schon eine gewisse Dynamik entfalten kann und daraus, das ist ein Punkt, der momentan relativ weit hinten angestellt wird, gibt es natürlich auch mögliche Dealbreaker, wenn man so will, die das Ganze so ein bisschen schwerer machen werden. Das Sicherheitsthema ist wahrscheinlich das größte. Nationale Sicherheit, Sicherheit für Unternehmen, nicht für Themen der Haftung, Cyberkriminalität, aber auch für jeden von uns, nicht bis hin zu Leib und Leben. Also die Möglichkeiten, die mit KI gegeben sein könnten, wenn sich diese Selbstverbesserungsmodelle, die jetzt in 1, 2, 3 Jahren durchaus Realität werden könnten, die sich also permanent selber weiterentwickeln und in unbekanntes Terrain vorstoßen, wie das reguliert wird.
War diese Episode, in der Modelle plötzlich nach Stunden oder 2 Tagen wieder abgestellt wurden, war das ein Vorgeschmack für auch die Großen, die jetzt dieses Jahr noch an den Markt kommen, OpenAI und Anthropic, welche Themen da regulatorisch möglicherweise noch auf die zukommen?
Also wenn wir auf dem obersten Teil der Wertschöpfungskette, also die Nutzer, die LLMs, Anthropic, du hast ja gerade erwähnt, und OpenAI als die beiden potenziellen Börsenkandidaten, wo ich mir auch durchaus vorstellen kann, dass das erstmal nichts wird mit dem IPO oder dass das später kommt oder zu einer geringeren Bewertung, dass dort einige Schwierigkeiten noch aus dem Weg zu räumen sind. Und ein Thema ist die Sicherheit. Ja, wir haben das gesehen mit den Modellen, die temporär abgeschaltet wurden, jetzt wieder freigegeben worden sind. Also das ist auch nicht gelöst. Und die Insider, die Entwicklung mit vorangetrieben haben, sprechen da auch von einer Art nach dem Manhattan-Projekt Atombombe, nach einer notwendigen geopolitischen Zusammenarbeit mit China. Denn wir haben ja hier, das müssen wir uns vor Augen führen, wir haben einen Wettkampf auf Ebene der Länder, also China und die USA, und dann innerhalb der Länder, aber insbesondere innerhalb der USA, den Wettkampf um die Führungsposition bei diesen Large Language Models, also den KI-Modellen.
Glaubst du, dass chinesische Modelle hier in Europa, in den USA eine Alternative sein können? Und wenn ja, für wen?
Ja, sind sie ja jetzt schon. Also es gibt sicherlich da Sicherheitsbedenken. Wir haben das selber mal getestet mit chinesischen Modellen in einem abgeschlossenen Raum, also nicht mit der IT-Landschaft des Unternehmens verbunden. Die Leistungsfähigkeit ist gut und KI versetzt jetzt im Prinzip ja auch Unternehmen in die Lage. Startups können mit weniger Personal, mit viel weniger Kosten agieren und Programmierer können auch dank dieser günstigen Möglichkeiten, die Kosten liegen oft nur bei einem Zehntel der Modelle, die wir jetzt hier aus Amerika kennen. Die Leistungsfähigkeit hinkt ein paar Monate hinterher. Die Chinesen wollen es aufholen und die haben einen riesen komparativen Vorteil, wie in anderen Branchen auch. Super niedrigen Strompreise, viel Platz im Westen des Landes und es ist von der Regierung auserkoren, in diesen Bereich, diesen Technologiebereich vorzudringen. Das ist sind keine guten News für Anthropic und für OpenAI. Und an der Stelle würde ich sagen, ist auch der Schwachpunkt der Kette. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich mit dem Börsengang kommt, ob die das noch durchziehen wollen. 1 Billion steht ja im Raum. Und über diese Modelle kommt dann das Geld an die Hyperscaler, weil diese Modelle lassen ja bei den Hyperscalern in den Datencentern rechnen. Und so ein Datencenter kann heute so ein absolutes Gigading 30, 40 Milliarden Dollar kosten. Das muss man sich mal von der Größenordnung vorstellen. Und das ist eben Teil dieser Balken, die wir jetzt eben gesehen haben, Teil der 1.000 Milliarden, die ab nächsten, übernächsten Jahr dann jährlich investiert werden sollen. Und da ist die große Frage, kommt da eine Ernüchterung rein, die dann die Firmen, du hast gerade gesagt, die wissen ja selber nicht genau, wie viel die investieren, die fliegen auf Sicht. Kein Investitionsplan der Hyperscaler ist mehr als 12 Monate offiziell nach vorne kommuniziert. Und alles, was danach kommt, also ab 28, ist im Moment im Prinzip Pi mal Daumen. So, und das ist eine Entwicklung, die ist für die ganze Börse, ich nehme das vielleicht hier schon mal vorweg, von überragender Bedeutung und betrifft etwa 60%, würde ich sagen, der Marktkapitalisierung des S&P 500, entweder direkt oder indirekt. Und wenn man bedenkt, dass aus dem Rest Geld abgesogen wird, dann betrifft es letztlich den ganzen Markt.
wenn wir uns mal anschauen, wie die Umsätze in dem Bereich zuletzt gestiegen sind. Also du sagtest schon recht, die KI ist jetzt nicht erst seit gestern da. Unternehmen probieren sich daran aus, nutzen die, wir nutzen sie auch. Im Moment kostet der ganze Bums, würde man fast sagen, aber noch nicht viel. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, auch aus Blickpunkt Token Maximizing und. Also im Moment zahlen wir eine Pauschale, möglicherweise in ein paar Wochen oder Monaten eben, aber nicht mehr. Und dann ist die Frage, wie stark wird das Ganze genutzt?
Ja, das ist die in Amerika sagt man die 64.000-Dollar-Frage. Goethe würde sagen, die Gretchenfrage. Wie viel werden die Leute langfristig bereit sein zu zahlen? Da kommen wir wieder zu diesem Nutzen. Die Chinesen bieten Dinge sehr günstig an, haben auch Rechenkapazitäten und man kann, das wird oft vergessen, man kann natürlich auch ein Open-Source-Modell, wie die Chinesen es haben, alleine fahren, ohne dass man eine direkte Verbindung haben muss zu dem System, weil man die Open-Source selber im Prinzip nachbauen oder daraus abgeleitet programmieren kann. Und da gibt es schon Möglichkeiten, die diese chinesischen Modelle haben, mit denen sie den Amerikanern sehr viel Markt abluchsen können, die deswegen auch in einem enormen Investitionsboom sind. Ich würde also davon ausgehen, dass massiv überinvestiert wird momentan, wo es nur geht. Man will sich die GPUs von Nvidia sichern. Man will diesen Wettbewerbsvorsprung haben, zumindest bis der Börsengang kommt. Und das sollte man sich vor Augen führen. Alle haben ein Interesse, dass die Nummer so lang wie möglich weiterläuft. Die Börsengänger, Anthropic und OpenAI, wollen natürlich unbedingt noch die hohe Bewertung bekommen. Die Investmentbanken, die davon profitieren. Die Ausrüster, die ebenfalls dann in dieses System reinliefern. Die US-Regierung, wir dürfen nicht vergessen, ohne KI kein Wirtschaftswachstum. Wir wären wahrscheinlich nahe null ohne die KI-Investition in den USA. Und das ist ein Indiz dafür, dass man so lange wie möglich diese Sache jetzt gerne noch am Kochen lässt, am Laufen hält. Bevor eine gewisse Ernüchterung einsetzt, die wird zwangsläufig kommen. Wie gesagt, es gibt keinen Investitionsboom, der flach ausläuft, sondern es gibt ein Überzeichnen nach oben, das erleben wir gerade und es dann abkippt. Und dieses Abkippen hätte in der Wertschöpfungskette natürlich immense Konsequenzen für einige Unternehmen und für andere wesentlich weniger.
Du gehst so ein bisschen in Richtung Infrastruktur und vor allem Speicherchips, weil wenn wir sagen, gerade das zweite Quartal wurde getragen von einem wirklich bemerkenswerten Run genau dieses Bereichs, Speicherchips. Ja. Vielleicht können wir erstmal die Balken nochmal ganz kurz einblenden, damit wir sehen, über was wir reden. Wir hatten Zahlen, die gingen vor etwa einem Jahr Da waren wir irgendwo bei 500 Milliarden pro Jahr Investitionen. Jetzt hast du eben gesagt, wir sind jetzt bei stabil einer Billion. Aber es ist ja gar nicht so sehr diese Billion als Spitze, sondern die Tatsache, dass der Markt sagt, das geht weiter. Du sagst, das werden wir noch sehen. Eine gewisse Zyklik ist immer da. Ich habe mal einen anderen Chart vorbereiten lassen, der zeigt den Preisanstieg von herkömmlichen Speicherchips, in dem Fall DDR5 Speicherchips, und passt jetzt gar nicht zum Thema und doch irgendwie doch. Du hast dir das auf jeden Fall für den Quartalsbericht als Thema oder als Analogie mal rausgesucht. Das ist die Entwicklung von Containerfrachtraten. Vielleicht erklärst du uns mal ein bisschen, warum du dieses Bild benutzt hast.
Ja, das würden jetzt KI-Apologeten würden sagen, um Gottes Willen, das kannst du nicht mit Containerfrachtraten vergleichen. Interessant ist aber schon, wir erinnern uns alle an die Phase unmittelbar nach der Pandemie, so 1,22 dann, als enorme Knappheiten da waren und die Containerfrachtraten gingen von 2.000 auf 10.000 hoch, Faktor 5. Witzigerweise ist es ziemlich ähnlich jetzt bei diesen Speicherchips, Faktor 5. Das heißt, die höheren Investitionen, die wir da sehen, die sind auch sehr stark preisgetrieben. Du kaufst das gleiche Zeug, zahlst Faktor 5. Hapag-Lloyd damals als Beispiel, Gewinn ungefähr verzwanzigfacht. Micron Technologies Gewinn verzwanzigfacht. Das sind schon Parallelen, die kamen mir sofort in den Sinn. Damals wusste jeder, natürlich wird das abebben. Klar, die Frachtraten kommen runter, sieht man hier auch sehr schön. Die sind auch runtergekommen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das bei den Chips länger dauert. Aber jeder, der heute erzählt, dass die Zyklik in diesem Geschäft weg sei und jetzt jahrelang die Chippreise auf diesen Niveaus bleiben könnten, der ist, glaube ich, naiv, denn die Kapazitäten werden inzwischen massiv ausgebaut. Das geht auch schneller als allgemein erwartet. In 2-3 Jahren werden wir riesige neue Kapazitäten haben. Hynix zum Beispiel und Samsung in Korea. Das ist ein erklärtes Ziel auch der Koreaner, nicht nur China und USA da führend zu sein. Da gehen riesengroße Investitionen rein, die Kapazitäten werden massiv ausgebaut und ob die Nachfrage dann damit standhalten kann, wage ich zu bezweifeln.
Wenn ich jetzt als Anleger entgegenhalte, ja, Herr Flossbach, also das bestreitet ja keiner, dass die Zyklik da bleibt, also Ebbe und Flut, wenn man so will, bleibt erhalten, aber der Wasserspiegel insgesamt steigt so deutlich an, dass die nächste Ebbe ja immer noch viel, viel mehr Wasser bringt als die vorletzte Flut. Was würdest du da sagen?
Stimmt. Das haben wir bei Hapag-Lloyd auch gesehen. Die Firma, wenn man die Dividende berücksichtigt, die haben ja viel von dem Geld ausgeschüttet. Die Firma hat sehr viel Geld eingenommen, in dem Fall als Dividende ausgeschüttet, mehr als der Aktienkurs vorher wert war. Und wenn ein Unternehmen, nehmen wir Micron als Beispiel, aus dem Chip-Bereich die hohen Gewinne im Unternehmen lässt, dann hat die Firma sehr viel Kasse, was natürlich den Firmenwert insgesamt auch erhöht. Die Firma ist mehr wert als vorher, als sie keine Kasse hatte, könnte Aktien zurückkaufen oder irgendwas anderes damit machen. Die nächste Ebbe wird höher sein. Nur wir müssen uns überlegen, einfach nur mal, um Geschmack zu kriegen. Micron Technologies 1,2 Billionen Marktwert heute. Billionen, 1200 Milliarden. Die Aktie hat sich von 2000 bis 2008 um 99% nach unten bewegt. Die ist quasi verschwunden. Und die ist in 2000 durch einen ähnlichen Zyklus gegangen. Die Gewinne waren, Umsätze waren viel geringer als heute. Die Ebbe wird also auch höher sein als damals, aber es wird eine kommen. Und wir reden eigentlich letztlich nur über das Timing bei dem Ganzen. Und die Vorstellung, dass sich die 0815, das ist vielleicht ein bisschen despektierlich, aber die etwas einfacheren Computerchips so verhalten würden, wie die Dienste eines Unternehmens wie Alphabet oder wie Microsoft, die einen extrem guten Schutzwall haben, ist, glaube ich, naiv.
Jetzt muss man ganz kurz sagen, wir haben jetzt 2-3 Mal Micron genannt. Das ist einfach ein Beispiel, das für die Hysterie im Bereich Speicherchip und deren Preisentwicklung gilt. Es ist letztendlich der gesamte Bereich. Wir könnten auch Kühlung, Elektrizität, Glasfaser nehmen. Da haben wir auch Beispiele von Unternehmen, die ganz ähnlich wie damals auch 98, 99 explodierten. Und die Frage ist, haben die denn nicht gelernt? Da kommt auch oft das Argument, ja, die sind ja nicht dumm. Die können sich an damals auch erinnern, Herr Flossbach. Die machen jetzt lange Verträge.
Genau. Also das ist der Versuch. Längere Lieferzeiten, aber das geht immer nur begrenzt. Da kommt neue Kapazität. Das gilt auch nur für einen Teil. Aber ein inhärent zyklisches Geschäft, nicht? Das ist im Prinzip das Gleiche, wenn du ein Ölunternehmen bist, nicht? Ein Ölförderer. Ein zyklisches Geschäft, das von einem exogenen Preis beeinflusst wird, kann man nicht stabil machen. Das ist unmöglich. Und das ist ja auch ein wichtiger Teil unserer Anlagephilosophie. Wir sind diesen Geschäftsmodellen etwas skeptischer gegenüber, als wenn du jetzt ein Modell nimmst wie Apple, wo du dieses riesen Ökosystem hast, oder Microsoft, oder eben auch Alphabet, nicht? Das sind eben andere, sicherere Geschäftsmodelle, die haben zwar auch Risiken, aber die sind eben nicht annähernd so zyklisch wie dieses Geschäft. Und ja, das kann man versuchen zu glätten. Und man muss auch fairerweise sagen, die Bewertungen der Aktien auf dem aktuellen Gewinn sind niedrig. Und das ist ein Kernargument, das kommt. Die sind ja nur mit dem 8- oder 9-fachen des nächstjährigen Gewinns bewertet. Der muss natürlich auch erstmal kommen. Wenn man aber weiß, dass der Gewinn 100-mal so hoch ist, der nächstes Jahr erwartet wird, wie was die Firma lange Zeit oder die Firmen lange Zeit erwirtschaftet haben, kann man ermessen, dass auch ein sehr niedriges Kursgewinnverhältnis einem hier nicht hilft. Weil das ist ein Totschlagargument. Die sind so tief bewertet, die antizipieren schon den Rückgang. Das ist nicht der Fall. Wenn ein solcher Rückgang einsetzen würde, dann ist die jetzige Bewertung viel zu hoch. Und das ist eben auch der Punkt. Die KGVs sind nicht astronomisch hoch auf diese Aktien, sondern es sind Gewinnschätzungen, die basieren auf einem ununterbrochen anhaltenden Trend. Und die 7 Billionen, um die Zahl nochmal zu nennen, die bis 2030, das ist ja nur noch, wenn man dieses Jahr mitzählt, 5 Jahre, investiert werden in Summe von den über 5 Billionen nur von diesen 5 Hyperscalern kommen sollen. Wenn die 7 Billionen, die dann als Investitionsberg erstmal da stehen, annualisiert 10% Vorsteuern abwerfen würden, müssen dann sind es 700 Milliarden Gewinn für die Wertschöpfungskette. Und dazu musst du Umsätze im Billionenbereich machen. Und das ist, glaube ich, was oft übersehen wird, ist die immense Größenordnung an Umsätzen, die diese Unternehmen, ob es jetzt die LLMs sind, ob es nachher die Hyperscaler sind oder natürlich am Ende diejenigen, die am zyklischsten reagieren, also die Chiphersteller, das muss in diese Wertschöpfungskette reinkommen. Und da, glaube ich, gibt es die größten Zweifel. Der Dissens ist auch eher auf der Zeitebene. Das kommt alles mit der Effizienz und Produktivität, aber es wird viel länger dauern. Und in der Zwischenzeit kriegen wir eben kein Investitionsplateau, was eh noch nie gegeben hat, sondern es wird mal runterkommen. Vielleicht von einem noch höheren Niveau als da, wo wir heute sind. Vielleicht unterschätzt der Markt nochmal, so wie letztes Jahr, was investiert wird. Aber die Luft, die wird nach oben immer dünner. Und das Enttäuschungspotenzial ist inzwischen, das kann man, glaube ich, ganz fraglos sagen, deutlich höher, was Investitionen anbetrifft, als nochmal eine Überraschung nach oben zu kriegen.
Zwei Fragen. Ist die Geschichte rund um Meta, die ja mal Facebook hießen und dann das gigantische Metaverse für sich entdecken wollten und diese Investitionspläne ja dann doch auch relativ schnell, auch als der Aktienkurs fiel und der Markt mehr und mehr Fragezeichen hatte, ist das für dich ein Beispiel dafür, wie schnell die Hyperscaler auch dagegen steuern können? Und ist möglicherweise die Meldung der letzten Woche, Zuckerberg sagt, jetzt werden wir hier auch wirklich ganz offiziell zum Hyperscaler, weil wir bieten das jetzt auch für die Mehrheit der Leute an. Ist das vielleicht schon ein Indiz dafür, dass es doch zumindest gewisse Probleme gibt, das zu monetarisieren?
Ich glaube schon. Das ist ein gutes Beispiel. Damals waren die Volumina viel kleiner. Das war Ende 22. Als man dann zurückrudert und sagen, lass mal gut sein. Die fliegen, wie gesagt, auf Sicht. Wer jetzt glaubt, irgendeiner von denen Chefs der großen Hyperscaler hätte die leiseste Idee, wie viel er im Jahre 2029 die leiseste Marke haben, investieren will. Selbst 28 würde ich sagen, da kann man schon großes Fragezeichen machen. Und selbst 27 ist noch nicht in Stein gemeißelt, wie wir ja die letzten 12 Monate gesehen haben. Das verändert sich. Wenn die sehen, dass weniger reinkommt, dass das gesamte Wertschöpfungsmodell, die Wertschöpfungskette KI nicht so funktioniert, wie von den Optimisten momentan erwartet, können die Folgendes machen. Die stoppen ihre Investitionen, beziehungsweise die reduzieren die Investitionen. Das ist gut für deren Cashflow, der ja von dramatisch gefallen ist, nicht von den Summe 200 Milliarden plus, der freie Cashflow auf null. Wir müssen jetzt Schulden aufnehmen und Aktien emittieren, um den ganzen Kram noch zu bezahlen. Das würde die Kurse stabilisieren. Die Bewertung ist durchaus noch moderat. Und das ist auch der Grund, warum wir in diesem Hyperscaler-Bereich, wenn man die Wertschöpfungskette betrachtet, am stärksten investiert sind von den ganzen Bereichen, die es gibt. Und dann von dem etwas sicheren Datencenter-Ausrüstergeschäft, wo die Firmen halt 20-30% mit Datencenter machen, aber nicht 100, wie die Chiphersteller. Diese Stellschraube, wenn die Hyperscaler sagen, jetzt mal gut, jetzt machen wir mal nicht mehr so viel, hätte für die Chipbranche, also insbesondere die Speicherchips, und wir reden hier vielleicht das noch zur Einordnung, wenn man die ganzen Chips, den 15 Billionen, also 5-mal DAX Dollar, ist der Chip-Bereich in Summe plus Maschinen und alles drumherum bewertet. Das hat also eine enorme Auswirkung auf den S&P 500, auf den MSCI. Das waren auch die Treiber dieses Jahr, dieser Sektor.
Du hast mal gerechnet, im zweiten Quartal alles. Marktkapitalisierung aus diesem Bereich, bei den Werten, die im S&P 500 investiert sind, dicker Daumen 5 Billionen. Und dann kommen ja noch Unternehmen wie Caterpillar oder ähnliche dazu, die aus diesem Kosmos raus
produzieren. Alles. Also der gesamte Gewinn dieses Jahr ist im Prinzip unmittelbar aus diesem Halbleiterbereich resultierend. Das ist nicht mal KI, Technologie im weitesten Sinne, sondern das sind die Profiteure vom Ausbau der Datencenter. Und das ist ja die Kernthese, sehr zyklisch und bleibt auch sehr zyklisch, wie die Überraschungen nach oben gezeigt haben, boom, unterschätzt, wird es auch Überraschungen nach unten geben. Und diesen Punkt, den wird man nicht timen können, aber das wäre dann, würde ich mal sagen, schon ein sehr, 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 sehr negatives Zeichen für sämtliche Hersteller von Speicherchips, aber letztlich für diese ganze Chip-Wertschöpfungskette auch.
Inwiefern, also ich weiß, dass du, wenn du über den Anleger nachdenkst, den du so vor deinem geistigen Auge, der Anleger, der dir Geld gibt und sagt, Herr Flossbach, jetzt passen wir mal drauf auf, inwiefern könntest du dem überhaupt Investments in diesem Bereich zumuten? Ist das für dich im Grunde genommen grundsätzlich nicht möglich, weil du sagst, die Zyklik ist hier so hoch und am Ende muss ich die Risiken im Blick haben, auch wenn sie sich nicht jedes Quartal materialisieren?
Also man sollte nicht zu dogmatisch sein. Das heißt, man sollte nicht sagen, das sind Titel, die schließe ich kategorisch aus. Aber ein wesentliches Kriterium ist ja die Ertragszuverlässigkeit eines Unternehmens. Das bestimmt einen wesentlichen Teil der Qualität. Der zweite Teil ist das Wachstumspotenzial. Und wenn man die Firmen jetzt auf so einer Skala nimmt und macht das so wie die Ratingagentur mit Buchstaben, dann liegt man bei den Chip-Unternehmen, also zumindest bei den Herstellern von Speicherchips, die 0815 hast du gesagt, die gerade besonders knapp sind im Moment, bei einer Vorhersehbarkeitsstufe, die ist deutlich unterdurchschnittlich. Also die Ertragszuverlässigkeit ist miserabel. Das liegt aber an dem Geschäft. Das ist, weiß auch jeder. Was bei Ölunternehmen auch nicht hervorragend ist und bei Containerfrachtraten auch Auf und Abs gibt, weiß man auch.
Muss man mögen.
Muss man einbeziehen. Und wenn man dann so einen Trend sieht und dieses Ausmaß so früh abschätzt, dass man die Titel kaufen kann, dann kauft man die als eine Option und sagt, mir ist wurscht, dass das extrem rauf und runter gehen kann. Ich sehe ein Riesenpotenzial. Ich mag das gar nicht in Wachstumsraten ausdrücken, weil die sind eh astronomisch. Ich weiß aber, dass es eine Investmentaffäre ist und keine Beziehung auf viele, viele Jahre hinaus, sondern dass ich da in 3 Monaten, 6 Monaten, vielleicht auch erst in 12 oder 18 Monaten wieder rausgehen muss. Man kauft heute so eine Titel nicht und lässt die jetzt jahrelang liegen, weil das ein stabiles, gutes Geschäft ist, sondern man nimmt sozusagen diesen Boom mit. Und das ist nicht, sagen wir mal, Kern unserer Anlagestrategie, wobei ich das weder diskreditieren möchte noch ausschließe, wenn sich das eine mit dem anderen ganz gut ergibt, also die Bewertung so tief ist, dass ich wirklich eine riesen Upside habe. Und wenn ich sie nicht habe, habe ich sie eben nicht. Dafür habe ich nur kleine Positionen im Portfolio.
Bert, es gibt da zwei völlig grundverschiedene Ansätze, ich hätte fast gesagt Glaubensansätze. Der eine sagt, wenn ich es nicht richtig einschätzen kann, dann habe ich halt so viel, wie ungefähr im Index ist, weil an dem orientiere ich mich ja. Man könnte auch vertreten, wenn ich es nicht einschätzen kann, dann muss ich mir zweimal überlegen, ob ich mit meinem erarbeiteten, ersparten Vermögen in was reingehe, so nach dem Motto, ich tue da mal ein bisschen was rein. Ich kann es jetzt nicht richtig sehen, aber im Index ist ja auch drin.
Ja, dann sind Aktien im Portfolio nicht, weil man irgendwie von der Aktie überzeugt ist, sondern weil man sagt, die ist halt im Index, dann habe ich es auch im Portfolio. Und das ist dann irgendwann, darüber muss man sich im Klaren sein, der Offenbarungseid, weil man dann ja im Grunde genommen sagt, ich weiß es nicht, ich kauf's einfach nur, weil es im Index ist. Und dann kann man ja den Index von vornherein im Prinzip als den Heiligen Gral zugrunde legen. Und das war die letzten 15 Jahre ja gar nicht so schlecht. Die Entwicklung vom MSCI-Index, wenn man den mal nimmt, der von allen Seiten profitiert hat, da kam noch die Währung dazu, dann natürlich der Boom im Technologiebereich jüngst, dann auch noch eben andere Länder erfassend. Also ich würde sagen, die Glaubensfrage ist, will ich, wenn ich Unternehmen im Portfolio habe, einen Grund haben, einen fundamentalen Grund, einen Bewertungsgrund, warum ich die Aktie habe und kann ich das vertreten? Ist da sozusagen eine Idee dahinter oder habe ich die einfach nur, weil sie im Index ist? Und wer jetzt glaubt, letzteres sei die Ausnahme, es ist, glaube ich, in den letzten Jahren fast schon zur Regel geworden, dass man sehr stark auch guckt, was sich in dem Index als große Titel so bewegt und dass man die dann auch einfach mal so kauft. Und das geht, und das haben wir jetzt erlebt, wenn man die letzten Monate sich anschaut, durchaus auch mal länger gut, als man vielleicht selber erwartet hat.
Am Ende des Tages, das hast du eben schon gesagt, bevor ich dir ins Wort gefallen bin, ist es auch eine Frage des Timings, wenn man sich überlegt, wann oder Kommt denn eine Abkühlung? Du hast am Ende des Quartalsberichts mal den Versuch gemacht, Punkte aufzuzählen, die in deinen Augen zumindest dafür sprechen, dass so eine Abkühlung nicht mehr in allzu weiter Ferne ist. Also vielleicht sagst du mal, A, was wäre das für eine Abkühlung? Und B, vielleicht kommen wir auf die 8 Punkte zu sprechen.
Also zunächst einmal, um das nochmal klar einzuordnen. Wir reden hier nicht über einen Crash in der Breite des Aktienmarkts. Wir reden über einen potenziellen Crash in einem Segment, das früher keinen interessiert hätte. Das Zeug war früher, vor gut 10 Jahren, waren das ungefähr 600 Milliarden Börsenwert, heute sind es 15 Billionen. Der Anteil am Index war so 1,5%, beim MSCI, liegen wir bei 20%. Das heißt, wir haben eine extreme Verschiebung in eine Richtung, die eigentlich von Natur aus eher so ein Nebenkriegsschauplatz war. Und über den reden wir jetzt hier. Und auch da gibt es Unterschiede. Ein Unternehmen wie Nvidia hat einen besseren Schutz, weil als ein Speicherchip-Hersteller ihn hat. Also wir reden darüber, dass eine Investitions-BES käme, also die Investitionen zurückgefahren werden oder dass erkennbar ist, dass das passiert. Und dann gibt es natürlich schon das Potenzial für sehr erhebliche Einschläge in einigen Bereichen. Was dafür spricht, analog zum Internet, du hast eine neue Technologie, bahnbrechend, die regt die Fantasie an und die Fantasie kennt keine Grenzen, weil es eben keine Grenzen gibt. So. Und die, so scheint es zumindest. Das war beim Internet wunderbar ähnlich. Auch nach 4 Jahren, 3, 4 Jahren, so in 99 würde ich sagen, ging das so richtig los. Dann kommt der nächste Punkt hinzu. Man könnte sagen, das sind die Bewertungsmechanismen, die dann so eingreifen. Die Bewertungsmechanismen waren damals Klicks und Klacks. Dann in der Finanzkrise war das nicht besonders teuer, die Banken damals, aber die Gewinne waren fake, beziehungsweise die Bilanzen waren vollgestopft mit toxischem Zeug. Und die Eigenkapitalrenditen, mit denen argumentiert wurde, das seien ja jetzt alles sehr respektable, sichere Unternehmen, waren nicht da. Heute ist es so, dass die Umsätze da sind, die Gewinne sind da und dann wird gesagt, der Unterschied zur Dotcom-Blase ist evident. Ist er auch. Allerdings mit dem Unterschied, dass diese extrem gestiegenen Umsätze und Gewinne in diesem Hardware-Chip-Bereich vor allen Dingen als dauerhaft angenommen werden oder zumindest als wesentlich weniger schwankend wie in der Vergangenheit. Und ich glaube, da liegt ein großes Risiko. Dann haben wir den Effekt, dass die Spekulationsbereitschaft extrem stark gestiegen ist. In Korea werden die Lebensversicherungen platt gemacht oder beliehen, um damit in Speicherchip-Aktien, Hynix und Samsung zu investieren. Des Weiteren sind gehebelte ETFs auf den US-amerikanischen Chip-Bereich ganz hoch im Kurs der Investoren. Das gilt auch für Amerikaner. Große Trading-Plattformen berichten, wie stark jetzt die spekulative Seite zugenommen hat. Das ist sozusagen ein Zockermarkt geworden. Buffett hat das schon vor über einem Jahr schon mal so erwähnt. Aber jetzt sind wir definitiv in dem Bereich, in einem sehr, sehr spekulativen Umfeld. Dann haben wir den Effekt, dass eben diese Entwicklung Kapital absaugt aus anderen Bereichen. Crowding out, sagt der Volkswirt. Das ist die Realwirtschaft. Viele Firmen tun sich schwerer mit Fremdkapital, Eigenkapital, weil alles abgesaugt wird von KI. Aber das betrifft natürlich auch den Aktienmarkt. Kein Mensch will mehr in irgendwelche stabilen, ertragszuverlässigen Unternehmen investieren. Um Gottes Willen. Ich will ja das schnelle Geld machen. Und dieses spekulative Umfeld, dieser Rausch, der existiert, der führt dann auch dazu, dass man als, würde ich sagen, das ist einer der interessantesten Phänomene im Moment, wenn man dann über einzelne Titel spricht, es ist nur noch die Kursentwicklung, die Qualität der Firma definiert. So, wenn man dann nachfragt, ja, wie viel Umsatz oder Gewinn macht denn der Laden? Wie waren denn die Margen oder wie war die Historie? Wenn man da Investoren fragt, die da unbedarft mit dabei sind, die sagen, das interessiert mich alles gar nicht, der Kurs läuft und ich habe gehört, da kommt noch mehr, dann gibt es vielleicht so ein paar fundamentale Streicheleinheiten, die noch dazukommt, aber das sind nicht wirklich fundierte Überlegungen. Und der Witz ist, dass Erfahrung, das erlebe ich ja auch gerade, manchmal nicht unbedingt hilfreich sein muss, wenn man Parallelen zieht, die vielleicht so nicht eintreten, aber dann irgendwann doch. Und das Interessante ist, je länger unbelastet von Erfahrung investiert wird, also jüngere Investoren, je länger die völlig unbelastet investieren, immer wieder recht haben. Jetzt, wenn man die letzten 12, 18 Monate nimmt, würde ich sagen, ist das ein sehr gutes Zeitfenster, wo man das schön sehen kann. Dann wächst natürlich auch die Sicherheit, die man so verspürt, also das Selbstvertrauen, bis eben zu dem Punkt, wo es anfängt, gefährlich zu werden. Das ist ein weiterer Punkt, der uns beschäftigt. Die Volatilität ist doppelt so hoch, wenn man den Halbleiterindex nimmt, wie neulich oder wie vor ein paar Monaten. Also es gibt viele Faktoren, die sich so ein bisschen zusammenreimen zu einem Bild, das doch darauf hindeutet, dass wir definitiv nicht mehr in einer Phase in dem Bereich gesunden Optimismus sind, sondern in der Euphoriephase, also in der Blase.
Du hast in der letzten Woche, du schreibst ja immer ungefähr, wie lange hast du dann geschrieben am Bericht?
Oder es geht, wir überlegen uns immer Themen. Ich schreibe ja, das ist jetzt mal ein bisschen mehr aus der eigenen Feder komplett, aber ich schreibe den ja nicht ganz alleine. Ich habe ja Kollegen, wir tauschen uns über Themen aus. Und dann ist die Frage, ich habe mir dann überlegt, lass uns mal dieses eine Thema nehmen. Und dann habe ich angefangen, vorne den Rückblick vor 3 Wochen zu schreiben, als SpaceX der Börsengang kam. Weil das war das Gefühl, dass langsam jetzt ein Punkt erreicht ist, auch dieses Fieber, was wir ja auch als Feedback bekommen, sei es jetzt von Kunden oder Investoren, verständlich übrigens, völlig verständlich, dass bei einigen dann anfangen, doch irgendwo die Spekulationssicherungen langsam durchzubrennen. Und das hat mich dazu bewogen, A, den Titel zu wählen und B, den Einstieg mit dem fiebrigen Rausch, der die Finanzwelt erfasst hat. Und wohl wissend, und da hilft Erfahrung dann doch wieder, dass das jetzt nicht sein muss, morgen oder übermorgen ist die Sache beendet. Das kann noch Monate weitergehen, aber nicht Jahre. Das ist der Punkt, den ich auf der Zeitachse schon machen würde.
Du hast ein, zwei Mal so vor dich hingemurmelt, so ein Satz, der ist mir in Erinnerung geblieben. Jetzt schreibe ich schon mehr über Sachen, die ich nicht habe,
ja,
als über die, die ich habe. Der letzte Satz, ich zitiere den mal, glücklicherweise gibt es außerhalb der Euphoriezone genügend Titel ertragszuverlässiger Unternehmen, die dank des KI-Booms so niedrig bewertet sind, wie seit Jahren nicht mehr. Gilt damit dann der letzte Satz in diesem Quartalsbericht doch dem gesamten Rest oder zumindest dem, das du im Portfolio hast?
Ja, ist interessant. Wir haben heute viel über Themen gesprochen, über Aktien, die wir nicht haben oder Bereiche, die wir nicht haben, ausgenommen die Hyperscaler. Und das war 99 fast genauso. Man muss wissen, das wird vielleicht nicht allen so im Kopfe sein. Das war das erste Jahr, operative Jahr für uns. Und wir sind reingerutscht, als wir damals von Goldman Sachs weggingen und uns selbstständig gemacht haben, in diese heiße, spekulative Phase. Anfang 99 war das alles noch einigermaßen ausbalanciert. Und das entwickelte sich dann in dem Jahr aber raketenhaft nach oben. So, wir mussten also auch sehen, dass wir das nicht ganz aus den Augen verlieren. Ich habe dann damals über ein paar Konsumwerte geschrieben, die völlig unter die Räder gekommen sind. Und Berkshire Hathaway, der Kurs fiel von 80.000 auf 40.000. Heute steht er bei 750.000. So, und die Aktie war eben oldschool. Brick and Mortar, nicht? Also die alten Ziegelsteine und so. Das war sehr ähnlich. Und man hat sich plötzlich mit Themen beschäftigt, die man gar nicht selber im Portfolio hat, mit Unternehmen. Und das war ein Gefühl, dass, als ich gelesen habe, jemand hat das so zitiert irgendwo oder wurde zitiert, und da sage ich, genau, das ist genau der Punkt. Du beschäftigst dich jetzt so intensiv mit Dingen, weil sie analog zu damals in einer absoluten Hype-Phase sind, weil sie aber auch die Indizes mittreiben. Das ist ja der Punkt. Das ist eben nicht mehr so nebenbei, sondern der gesamte Zuwachs beim MSCI zum Beispiel dieses Jahr ist diesem Thema zu verdanken. Alles andere ist egal. Und wir alle wissen natürlich auch um die Entwicklung bei Softwarefirmen, die ja traditionell sehr ertragsstark waren. Und die werden alle durch KI jetzt weggewischt. So, ein bisschen übertrieben formuliert, aber so ist die Idee, so ein bisschen. Und einige wird es auch erwischen, weil deren Geschäftsmodelle eben leicht repetitiv, die kann man leicht durch KI substituieren. Andere, die tiefer im Unternehmen verwoben sind, schwerer. Auch da kann die KI durchaus langfristig negativ wirken. Nur der Markt tendiert nicht nur bei den Investitionsvoraussetzungen bei KI, zu Übertreibungen, nach oben wie nach unten. Und momentan gibt es in einigen Bereichen Übertreibungen nach unten, die Aktien werden zu billig. Selbst bei den, das Narrativ kommt sofort hinterher, ja, aber da läuft es ja nicht so gut und keiner trinkt mehr. Deswegen ist Diageo als Beispiel auf einem Bewertungsniveau, was die Firma noch nie hatte, der Weltmarktführer für Getränke, die Alkohol beinhalten. Konsumwerte teilweise auch im unteren Bereich. Da wird dann auch argumentiert, verständlich, mit GLP-1, also Abnehmspritzen und so weiter. Das sind Dinge, die sehen wir sehr wohl. Und mein Argument ist auch nicht, das läuft alles Bombe. Aber das ist jetzt nicht vorbei. Die Leute werden auch zukünftig noch essen und trinken. Auch wenn das manchmal vergessen wird, das wird durchaus mit hoher Wahrscheinlichkeit passieren. Und insofern reden wir eher so über so ein graduelles Abflachen der Wachstumskurve. Die Aktienkurse sagen, brauchen wir alles nicht mehr, wir fallen hier runter. Und das sehen wir ja jetzt seit geraumer Zeit, dass die Bewertungsdiskrepanz zwischen diesen ertragszuverlässigen Titeln, MedTech, also Medizintechnologie ist ein weiterer Bereich, sehr gute Firmen, die traditionell 30er Multiples hatten, die kriegt man jetzt in den 10ern oder tiefen 20ern. Und diese Opportunitäten stimmen mich da sehr zuversichtlich, dass man in einer Phase, in der sollte diese Investitionsblase platzen oder zumindest abkühlen, das ist auch eher den Begriff, den ich verwende, dann kann man davon ausgehen, dass das nicht zwangsläufig den gesamten Markt betrifft.
Und das bedeutet, dass diejenigen, die dir widersprechen und sagen, Herr Flossbach, wir stehen ja erst am Anfang der ganzen Entwicklung, und zwar nicht der technischen Entwicklung, sondern der Entwicklung an der Börse, dass die wahrscheinlich nicht unbedingt ein Zuhause geboten bekommen im Multiple Opportunities, aber doch immerhin diejenigen, die sagen, abseits dieses Themas möchte ich ein Portfolio haben, bei dem ich mit dem ganzen Kram mehr oder weniger nichts zu tun habe oder zumindest wo eben noch Bewertungsgrundsätzen und nicht nur Bewertungsgrundlagen gelten?
Ja, es ist der Punkt, den jeder versteht, der eine Immobilie hat und die vermietet oder der sich eine Anleihe kauft oder Geld zu Festzins anlegt. Wie sicher sind die Erträge, die Zinsen und die Mieteinnahmen? Das ist eben ein wesentlicher Punkt. Und die Sicherheit ist in manchen Bereichen, Unternehmen, Branchen eben viel geringer als in anderen. Okay, das heißt jetzt nicht, dass man nur auf ganz sichere Ertragsbringer setzen muss. Punkt eins. Punkt zwei, kann die KI auch hier disruptiv wirken. Das heißt, die Sicherheit ist dann vielleicht gar nicht mehr so hoch, wie das ursprünglich der Fall war. Das muss man also auch im Kopf haben. Aber es bleibt ein wesentliches Argument, ein wesentliches Kriterium bei der Qualitätseinstufung einer Aktie. Wie ertragszuverlässig ist der Laden? Und natürlich hat man dann die Wachstumsperspektive, die eine große Rolle spielt, auch bei der Bewertung. Bei der Miete wäre es dann die Indexierung nach oben, der Standort, ob der Potenzial hat. Bei Bonds ist es in der Regel nicht der Fall, da ist der Zins festgesetzt. Und da muss man abwägen, ob Chancen und Risiken da in einem guten Verhältnis stehen. Und was aktives Investieren bedeutet, Abweichung vom Index. Und wir gucken uns nicht den Index an und sagen, okay, da machen wir weniger, da machen wir mehr, sondern wir schauen auf, ich habe das mal so ein weißes Blatt Papier genannt, aber im Prinzip schaut man erstmal sich um, wo sind eigentlich interessante Unternehmen, bottom-up, welche Trends dominieren, nachhaltige Trends, langfristige Trends dominieren und wie kann man davon seriös profitieren. Und dann liegt es nahe, dass man eben in bestimmten Bereichen auch zeitweilig mal nicht so exponiert ist. Und ja, klar, bereut man dann auch vielleicht die eine oder andere Sache ursprünglich zu skeptisch oder negativ gesehen zu haben. Überhaupt keine Frage. Tödlich, und das ist der Punkt, den wir auch jetzt oft in Diskussionen führen, tödlich wäre, wenn man dann sagt, naja, jetzt haben wir da, waren wir da zu pessimistisch und nicht dabei. Jetzt machen wir Folgendes. Das sind jetzt so große Indextitel. Jetzt investieren wir in die Titel, obwohl die noch teurer sind. Aber man liest ja allenthalben, dass die ganze Sache erst am Anfang steht. Deswegen lohnt es sich noch, in all die Titel zu investieren. Und wenn wir gefragt werden, warum, dann sagen wir, naja, das ist ja ein großer Trend, der läuft schon, irgendwas fällt uns da ein. Die Überzeugung fehlt aber. Und das merkt man auch, wenn man mit Leuten spricht, die im Prinzip eine Welle mitreiten. Und das ist, wie gesagt, völlig in Ordnung. Momentumfonds, Momentumstrategien machen genau das. Und es gibt viele clevere Privatanleger, die das auch machen und sollen sie auch weiter tun. Aber wir wollen hier ein gewisses Maß an Verlässlichkeit haben und ich möchte mich nicht irgendwo hinsetzen müssen. Und da sagt jemand, naja, das passt ja eigentlich gar nicht. Nicht weder die Zuverlässigkeit noch das Wachstum und schon gar nicht die Bewertung. Und natürlich gibt es Firmen, die nicht so zuverlässige Erträge liefern und auch nicht so stark wachsen, aber unglaublich günstig bewertet sind. Und da muss man dann eben überlegen, das sind diese typischen Value-Unternehmen. Und da trifft man auch mal auf den einen oder anderen, der sich dann vielleicht also ein bisschen als Value-Trap, als Falle erweist. Aber es spielt die Bewertung natürlich auch mit rein. Und auch eine tolle Firma mit viel Wachstumspotenzial kann irgendwann zu teuer werden. Und insofern ist das so eine Abwägung des Ganzen. Und was mich hier im Prinzip bewegt hat, das ganze Thema Live and Let Die zu nennen, dass etwa 60% von, wenn wir den US-Markt nehmen, MSCI ähnlich, direkt oder indirekt von diesem Thema abhängig sind. Das heißt, das ist keine isolierte Bewegung, wenn es bei diesem Investitionsbereich rumst. Und es ist nicht die KI, die wir in Frage stellen, in keinster Weise, im Gegenteil, sondern es ist die Übertreibung eines Investitionsbooms, wo wir möglicherweise auch noch nicht am Ende sind. Das kann durchaus noch eine Weile halten. Und die Überübertreibung, die der Aktienmarkt dann in der Phase der Euphorie macht. Und das kühlt sich ab und dann kühlt sich das andere doppelt ab und dann das dreifach gehebelte Zertifikat vierfach.
Benjamin Graham hat mal schön gesagt, Investmentmanagement ist primär ein Managen von Risiken und nicht so sehr ein Managen von Performance. Und es liegt ein bisschen im Charakter einer jungen, innovativen Technologie, dass man, wenn man Risiken bewerten oder auch wenn man Chancen bewerten möchte, bei traditionellen und lang bestehenden Geschäftsmodellen da sehr viel leichter unterwegs ist oder sich leichter damit tut als mit Jungen. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Wir müssen uns bei Ihnen entschuldigen, weil ich mal wieder die Zeit völlig aus dem Ruder ablaufen lassen. Das liegt daran, dass ich es nicht schaffe, zu unterbrechen und Bert sich mit kurzen Sätzen auch nicht ganz so leicht tut. Wir werden uns beim nächsten Mal, werden wir uns das ein bisschen besser auf die Fahne schreiben. Danke, wenn Sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Machen Sie es gut und wir hören uns allerspätestens wieder mit den Quartalsplittern zum dritten Quartal. Vielen Dank.
Dieser Podcast dient unter anderem als Werbemitteilung. Er richtet sich ausschließlich an deutschsprachige Anlegerinnen und Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland, Österreich, Luxemburg und in der Schweiz. Die in dieser Folge enthaltenen Informationen und Meinungen geben die aktuellen Einschätzungen von Flossbach von Storch wieder und können sich jederzeit ändern. Auch Angaben zu Zukunftserwartungen können erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Gewähr. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Mit diesem Podcast wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung der Veröffentlichung ganz oder teilweise in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Flossbach von Storch zulässig.